Ja, ganz herzlich willkommen. Also, es geht um Multimedia im Netz. Das war jetzt ein kleiner Vorspann von Max Maurer, der zurzeit alle unsere Vorlesungen abklappert, in denen ein bisschen fortgeschrittene Studenten sind. Diese Veranstaltung ist vielleicht gleich am Anfang, um das einzuordnen, gedacht für zwei ganz verschiedene Gruppen von Studierenden. Einerseits die Studierenden im Master bzw. noch verbliebene Diplom. Studierende in Informatik und Medieninformatik, nicht normalerweise für Bachelor-Studierende, wie gesagt, also Master und Diplom. Allerdings für eine Gruppe von Bachelor-Studierenden ist es ja wohl vorgesehen, nämlich die im Nebenfach Medieninformatik. Das bedeutet vor allem Kunst und Multimedia, aber es gibt ein paar andere Fächer auch, die das Nebenfach Medieninformatik mit 60 ECTS gebucht haben. Das bedeutet natürlich, dass da einen gewissen Anforderungsunterschied machen müssen zwischen einem Nebenfach Bachelor und einem Hauptfach Master. Dementsprechend werden wir in den Übungen und in der Klausur so ein bisschen zweigleisig fahren. Also es wird eher Basisübungen geben, die gedacht sind für alle, und dann werden die Nebenfachstudierenden eben nicht so weiter vertiefend darauf aufbauen, während die Master und Diplom eben weiter aufbauen und komplexere Aufgaben kriegen. Ich gehe davon aus, dass Sie digitale Medien gehört haben. Schön wäre es, wenn Sie Rechnernetze und verteilte Systeme gehört haben oder eine entsprechende Veranstaltung. Wer hat denn eine Rechnernetze-Veranstaltung schon gehört von Ihnen? Es sind doch ziemlich viele, aber nicht alle. Also es wird trotzdem verständlich sein, auch wenn man das nicht gehört hat, aber es an manchen Stellen hilft sicher weiter. Für die Prüfungen, mein Gott, wer noch ein Diplom hat, wer ist denn noch Diploma von Ihnen? Das heißt, immer gar keine Diplome mehr hier. Gut, dann erledigt sich dieser Punkt. Es sind Diplome angemeldet, ja, also die können es dann nachlesen. Das hilft jetzt auch nichts, wenn ich es jetzt erzähle. Für Master Medieninformatik und Informatik ist das einzubringen im Wahlpflichtkatalog. Das ist also eine der Veranstaltungen, die in dem Katalog fest in der Studienordnung verankert ist. Oder wenn man das schon ausgeschöpft hat, als vertiefendes Thema. Hat einen Umfang von 6 ECTS-Credits und beim Bachelor-Nebenfach ist eine Pflichtveranstaltung. Und nochmal, für einen Bachelor-Studenten ist es nicht als vertiefendes Thema innerhalb des Bachelor einzubringen. Allerdings können Sie, wenn Sie vorhaben, im Master weiter zu studieren, das natürlich sozusagen ansparen, belegen, die Punkte haben, Note haben und so weiter, und das dann im Master einbringen. Wer von Ihnen ist denn noch im Bachelor-Studiengang? Sind also auch bloß ganz wenige. Mhm. Dann haben wir doch inzwischen eine ganz nennenswerte Zahl von Masterstudierenden, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten Master sind. Wer ist im Nebenfach, also Kunst und Multimedia oder Pädagogik? Haben sich so richtig zusammengerottet hier, bis auf einen? Okay. Okay. Ja, also über die Details müssen wir dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch mal diskutieren. Eine Sache, die so ein bisschen ein Problem ist, das Ganze ist als 3x45 Minuten ausgewiesen. Also wir haben eine 3-Stunden-Vorlesung mit, das heißt 135 Minuten. Das ist ziemlich viel Zeug an einem Stück. Was ich gemacht habe, Sie kennen das von digitalen Medien, Medientechnik, das sind auch solche Vorlesungen, dass ich so ungefähr eine Stunde mache, dann eine Viertelstunde oder 10 Minuten Pause, sowas, und dann nochmal eine Stunde. Und vielleicht auch diese 135 Minuten nicht dann immer ganz voll ausschöpfe. Also ich würde es jetzt zunächst mal so probieren. Wenn Sie einen anderen Vorschlag haben oder sagen, das funktioniert gar nicht, dann müssten Sie mir das sagen. Es ist auch die Frage, wie es jetzt mit irgendwelchen zeitlichen Rahmenbedingungen gibt. Gibt es jemanden, der irgendwie das später anfangen lassen, pünktlich anfangen lassen will oder so? Oder rechtzeitig weg muss? Scheint es auch keine großen Probleme zu geben. Gibt es sonst so von der Terminlage irgendwie Schwierigkeiten, Überschneidungen oder so? Da sind wir ja richtig gut organisiert, das war super. Okay.
Es gibt eine Überschneidung.
Ja. Modellierung dynamischer und adaptiver Systeme. Das ist natürlich tatsächlich schwierig, in diesen allen Fällen die Überschneidung wegzulassen. Das ist aber nur eine Stunde, oder?
Eine Stunde am Schluss.
Naja gut, das ist auch nicht eine ganze Stunde, weil ich werde natürlich ja, dann doch ein ganzes Stück früher aufhören und vielleicht fängt der andere CT an. Also müssen Sie sehen, dass ich, da kann, deswegen das zu verschieben, wenn Sie der Einzige sind, denke ich, ist wahrscheinlich nicht angemessen. Könnten wir von mir aus gerne machen. Wie schaut es bei den anderen aus, wenn wir ST anfangen? Sehen wir, ist ja vielleicht auch nicht so, dass man dann deswegen um den Schlaf bangen muss, die meisten schon wach sein. Gibt es jemanden, der dagegen ist, um ST anzufangen? Also ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man dann nicht so sehr in die Mittagszeit reinkommt. Gut, dann fangen wir in Zukunft um ST an. Wir werden es in der Webseite auch nochmal so verkünden. Also genau um 10 Uhr oder möglichst genau um 10 Uhr. Sehr gut. Übungen, da gab es ja schon eine Anmeldung zur Vorlesung, dass wir einen Überblick kriegen, wie wir die Übungen überhaupt planen sollen. Aber Anmeldungen zu den Übungsgruppen ist, glaube ich, im Moment noch offen. Die wird erst freigeschaltet, oder? Wird heute freigeschaltet. Wir haben 4 Übungsgruppen, die alle am Mittwoch liegen. Es ist ein bisschen kompliziert insofern, als sozusagen die Übung jetzt genau am letzten Tag vor der Vorlesung ist. Das ist quasi also über den Stoff, den wir jetzt erzählen hier oder den ich jetzt hier erzähle, wird also nächste Woche das Übungsblatt ausgegeben und noch vor der Vorlesung wird die Übung dazu sein. Im 2-Stunden-Takt geht das sozusagen fast den ganzen Nachmittag bis in den Abend rein durch. Ja, vielleicht erzählt der Herr Löhmann was dazu, den möchte ich bei der Gelegenheit vorstellen, wer ihn nicht kennt. Sebastian Löhmann macht die Übungen hier.
Genau, also von mir auch nochmal herzlich willkommen. Wir werden 10 Übungsblätter haben im Laufe des Semesters. Die sind meistens von der Bearbeitungszeit her eine Woche.
Ah ja, genau. Also eine Woche Bearbeitungszeit für die Übungsblätter meistens. Es kann auch mal eins dazwischen sein, was wir über 2 Wochen legen. Die meisten Übungsblätter sind Einzelabgaben. Das heißt, Sie können sich gerne gegenseitig unterstützen und sowas, über Lösungsansätze diskutieren, aber bei der Abgabe wirklich eine eigene Lösung abgeben. Sonst kriegen wir Probleme mit Plagiaten und so weiter, was dann wieder zur Folge hat, dass die Übungsblätter nicht bewertet werden können und dann gibt es auch keine Bonuspunkte für die Klausur. Also da bitte aufpassen, aber im Detail sagen wir da auch in den Übungen nochmal was dazu. Die Übungsblätter, für jedes Übungsblatt gibt es eine bestimmte Punktzahl und mit den Bonuspunkten ist es so, wenn Sie 75% der Punkte eines Blattes erreichen, dann haben Sie das Blatt bestanden und kriegen quasi 1 Prozentpunkt Bonus für die Klausur. Und weil wir 10 Übungsblätter haben, kommen Sie dann auf maximal 10% Bonus für die Klausur. Also die Bearbeitung der Übungsblätter ist quasi keine Klausurzulassung, aber Sie können sich da Bonuspunkte verdienen. Und was gibt es noch zu sagen? Genau, die Klausur findet dann am Ende des Semesters statt. Der Termin, der wird in den nächsten Tagen noch genau bekannt gegeben. Es ist vermutlich die erste Woche der vorlesungsfreien Zeit, in der das stattfindet. Aber der Termin, der kommt in den nächsten Tagen. Den gebe ich dann auf der Website bekannt. Die Klausur entscheidet dann über die Note im Bachelor und im Master. Und über den Schein für diejenigen, die noch Diplom studieren. Da ist jetzt, glaube ich, keiner da. Und inhaltlich basiert das Ganze auf Vorlesungsstoff und Übungsstoff, der ja eh miteinander verknüpft ist. Und deswegen empfiehlt sich auch das Besuchen der Übungen. Da sprechen wir dann auch immer die Lösungen durch für die Übungsblätter und so weiter. Und das war es dann erstmal von meiner Seite. Gibt es noch irgendwelche Fragen jetzt organisatorisch gesehen? Wie gesagt, heute Nachmittag schalte ich die Anmeldung frei. Das, für die Übungsgruppen, das geht dann über Uniworks. Da sind die meisten eh schon angemeldet, glaube ich.
Ja, vielleicht das neue Uniworks.
Ja, genau. Es gibt ein neues Uniworks-System. Also in dem alten Uniworks wird die Vorlesung nicht mehr zu finden sein. Und Sie müssen sich für das neue Uniworks auch wieder neu registrieren. Wer das von Ihnen noch nicht gemacht hat, der möge das bitte noch nachholen und sich dann quasi für die Vorlesung anmelden und dann auch gleich für eine Übungsgruppe. Ansonsten, wenn Sie noch Fragen haben, Sie können mich natürlich jederzeit erreichen per E-Mail oder einfach vorbeikommen. Gut, dann gebe ich wieder ab.
Dankeschön. Ja, also wie gesagt, das ist das Bologna-System, das heißt, wir müssen richtig Noten machen. Deswegen ist es, denke ich, für Sie sehr wichtig, dass Sie in die Übungen gehen. Und wir haben ganz lange darüber nachgedacht, ob wir überhaupt dieses Spielchen mit den Bonuspunkten machen sollen, aber wir sind ja immerhin im fortgeschrittenen Studium mit der Veranstaltung, aber es scheint doch so zu sein, dass die Motivation deutlich, das ist eigentlich das einzige Mittel ist, das wir bis jetzt gefunden haben, ist, das wirklich motiviert in die Übungen zu gehen. Wenn wir das nicht machen, dann scheint tatsächlich, wir haben es bei mehreren Veranstaltungen ausprobiert, die Teilnahme in den Übungen runterzubrechen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja gut, es war schon die Rede von E-Mail und von der Webseite. Es ist halt das übliche Verfahren. Wir haben eine Webseite zur Vorlesung, auf der alle Informationen stehen, die wir auch versuchen, sehr aktuell zu halten, immer quasi täglich. Die Folien werde ich als PDF auf der Seite zur Verfügung stellen. Die Folien für heute stehen auch schon drauf, wenn sie auch erst spät in der Nacht draufgekommen sind. Aber seit dieser Nacht stehen die eben dort. Ich werde versuchen, vielleicht sie nicht ganz so spät wie heute, aber am Mittwochabend bereitzustellen für den Donnerstag. Und natürlich braucht man dann Reader für das PDF-Format. Aus diesem Aufbau hier mit dem Mikrofon sehen Sie, dass wir einen Audiomitschnitt machen, der nach der Vorlesung verfügbar sein wird. Das ist auch die Technik, die wir schon des Öfteren benutzt haben, am einfachsten zu bedienen über iTunes. Das heißt, mit iTunes gibt es einfach einen Link, wo Sie das abonnieren können, aber wir werden die einzelnen Dateien auch bereitstellen, die man dann mit QuickTime Player zum Beispiel oder verschiedenen anderen Playern anschauen kann. Wenn Sie iTunes haben, ist wichtig, dass Sie da in der Ecke unten dieses Fenster mit Objektcover und Videovorschau einschalten. Also das ist so ein Screenshot aus iTunes, jetzt eine andere Veranstaltung. Dieser magische Knopf da unten mit so einem kleinen Pfeil, der ist dafür zuständig, dass Sie hier dieses Fenster sehen. Dann haben Sie also zusätzlich zur Audiotonspur eben die Folien synchronisiert. Wenn man da noch mal draufklickt, dann werden sie auch noch mal größer gemacht. Und auf dem iPod kann man es natürlich auch abspielen, das Ganze. Und auch mit den Folien synchronisiert. Diese Folie habe ich auch in fast allen Lehrveranstaltungen, die jetzt nicht Basis im Bachelor sind, drin. Es ist auch nicht ganz unproblematisch. Es geht um die Sprache, Deutsch und Englisch. Also wie Sie hören, ist die Lehrveranstaltung in Deutsch, wobei darüber auch immer wieder diskutiert wird, ob wir nicht die Veranstaltungen zum Teil auf Englisch machen sollten. Auf jeden Fall ist es so, dass viele der Materialien Englisch sind, die man findet, und einfach die Sprache der Informatik ist eigentlich Englisch. Und deswegen ist es manchmal auch schwierig, Material auszutauschen. Aktuelles Material ist zum Beispiel in meinem Vortrag für irgendeine Tagung hatte, in die Vorlesung reinzunehmen und umgekehrt. Die Begriffe sind oft einfach bloß in Englisch wirklich fest etabliert. Deswegen habe ich die Folien durchgängig in englischer Sprache, wenn zwischendurch mal ein bisschen Deutsch drin ist, wie zum Beispiel bei organisatorischen Sachen, sind das Ausnahmen, und erzähle dazu in Deutsch. Das ist natürlich vor allem für Leute, die jetzt nicht Deutsch oder Englisch als Muttersprache haben, sondern noch eine dritte Sprache, ein bisschen kompliziert, haben wir schon manchmal erfahren, weil sie dann quasi mit zwei Fremdsprachen gleichzeitig konfrontiert sind. Mich würde mal interessieren, wer von Ihnen würde es denn besser finden, wenn die Folien auch in Deutsch wären? Ich würde sie nicht umstellen, mich würde es einfach mal interessieren. Wer würde Wert darauf legen, dass die Folien in Deutsch gemacht werden statt in Englisch? Und wer von Ihnen würde es gut finden, wenn man die Vorlesung in Englisch gehalten wird? Okay. Und wer wäre total dagegen, dass die Vorlesung in Englisch ist? Also sie wirken insgesamt recht unentschlossen, muss ich sagen. Okay. Also wie wir es machen, ist recht. Ja, weil es gibt so Diskussionen im Institut gerade, dass man doch vielleicht irgendwie gerade Masterveranstaltungen ab und zu in Englisch macht. Ja, das war aber jetzt genug organisatorisches. Haben Sie noch organisatorische Fragen und Probleme, sonst würde ich in das Inhaltliche reingehen. Das Ganze heißt ja Multimedia im Netz. Und mit Netz ist natürlich vorwiegend heutzutage das Internet gemeint. Was Multimedia ist, darüber brauchen wir uns jetzt vielleicht gar nicht so genau unterhalten, weil da gibt es ja Definitionen, die wir in digitale Medien angeschaut haben. Also es geht um mehrere Perzeptionskanäle in der Regel, die gleichzeitig bedient werden, also sprich meistens was für die Augen und was für die Ohren gleichzeitig, aber auch schon, wenn man Bilder und Texte zum Beispiel kombiniert, wird das manchmal schon als Multimedia im einfachsten Sinn angesehen. Insbesondere interessiert uns hier die Kombination von zeitunabhängigen und zeitabhängigen Medien, also wenn eine Tonspur oder ein Video dabei ist, was über die Zeit abläuft. Und was uns noch ganz besonders interessiert, ist Interaktivität. Und wir werden das Ganze relativ großzügig handhaben, das heißt, eine Webseite, die eine gewisse Interaktivität aufweist und zum Beispiel Bilder anzeigt, zählt jetzt im weitesten Sinn hier auch zu Multimedia. Aber ein großer Teil der Vorlesung wird sich eben wirklich ganz spezifisch mit den Problemen dieser zeitabhängigen, also Audio- und Videomedien befassen. Ja, im Netz, das ist heutzutage so leicht zu sagen, das ist natürlich das Internet, das ist natürlich alles eine relativ junge Entwicklung. Wir hatten ja ganz lang verschiedene Netze und wenn Sie schauen, was passiert, wenn die Straße aufgegraben wird heutzutage, dann liegen da ja auch immer noch verschiedenste Kabel und werden immer wieder neue Kabel dazugelegt. Also ein Telefonnetz ist physisch verschieden vom Kabelfernsehnetz in den allermeisten Fällen, wird über Glasfaser oder so jetzt zum Teil zusammengeführt. Und es gibt durchaus auch separat geführte Datennetze, also gerade im Haus, ne, gibt es ja dann irgendwo Steckdosen, sieht man ja hier, was da alles ist, ne, fürs Telefon und fürs Datennetz und es sind getrennt geführte Kabel. Tatsächlich ist es so, dass man mehr und mehr darauf übergeht, das auf ein Medium, ein Transportmedium sozusagen zu integrieren und das Internetprotokoll, das IP, hat sich als sozusagen so ein einfacher gemeinsamer Nenner erwiesen, auf dem man das technisch auch gut durchführen kann, weil es irgendwie die Verschiedenheiten der technischen Durchführung über die Netze, technischen Übertragung über die Netze schön abschirmen kann und extrem simpel ist und dadurch leicht an alle möglichen Anwendungen anzupassen. Andererseits muss man sagen, dass wir da in einer schwierigen Situation eigentlich sind, das werden wir dann später noch genauer diskutieren, weil dieses Internetprotokoll überhaupt nicht dafür gedacht war, solche Dinge wie Telefongespräche oder Videoströme in hoher Qualität zu übertragen. Das, so Ideen, dass die Dinge mit einer gewissen Zeitgarantie ankommen müssen, zum Beispiel die Daten. Es wird vom Internetprotokoll eigentlich gar nicht unterstützt, es war ein reines Datennetz. Trotzdem ist es aber so, dass man momentan damit leben muss, dass das die integrierende Technologie ist und deswegen wird das hier natürlich auch eine zentrale Rolle spielen. Wohin sich das entwickeln wird, weiß man nicht so genau. Es wird vermutlich nicht ganz von der Internetbasis weggehen über längere Zeit. Wir werden es mit höherer Bandbreite mit Sicherheit zu tun haben, mit mobilen Netzen, das haben wir ja jetzt schon zum großen Teil. Und vermutlich auch, wie man IPv6 ja schon sieht, auch mit Erweiterungen des IP-Protokolls. Also was bedeutet das jetzt für unsere Vorlesung? Interaktive Dienste, in denen Medien eingesetzt werden, möglichst mehrere Medien, die verschiedene Kanäle bedienen, Wahrnehmungskanäle, und die physisch verteilte Dienstkomponenten enthalten. Also Software und Hardware auf verschiedenen Systemen verteilt ist und deswegen Netz tatsächlich eine Rolle spielt. Das sind die Dinge, die wir uns anschauen wollen. Das heißt natürlich, wenn man das anschaut, dass man das auf ganz verschiedenen Ebenen machen kann. Ich kann jetzt, so wie ich gerade angefangen habe, so ein bisschen das anzutippen, kann ich über die Netzprotokolle und die Netzarchitekturen und so weiter reden. Da werde ich relativ wenig dazu sagen. Deswegen habe ich vorher mal gefragt, wer in der Rechnernetze-Vorlesung war. Am besten ist es, wenn Sie das aus einer Rechnernetze-Vorlesung beziehen. Insbesondere für die Nebenfachstudierenden werde ich versuchen, so viel Information darüber einzubauen, dass die Vorlesung in sich verständlich ist. Für die, die wirklich ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ist sehr zu empfehlen, dass man das mit Wissen aus anderen Lehrveranstaltungen kombiniert. Aber wie gesagt, die technische Ebene lasse ich weitestgehend raus. Für mich ist der Fokus auf der Anwendungsebene. Das bedeutet, ich muss natürlich ein bisschen was über die Netztechnologien sagen, sozusagen, dass man versteht, was darunter passiert. Aber für uns ist interessant, wie baut man Anwendungen? Also wir werden ziemlich viel auch wirklich über Programmierung von Anwendungen uns unterhalten, wenn Sie gleich merken. Und eine ganze Reihe von Basistechnologien, die man nun braucht, die jetzt gar nicht mit dem Netz zu tun haben, sondern mit den Inhalten, mit dem Multimedia. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wie kann man digitale Rechte schützen oder wie kann man überhaupt Inhalte, Multimedia-Inhalte beschreiben mit geeigneten Metadaten. Das wären so Beispiele für contentbezogene Basistechnologien. Das bedeutet natürlich, dass schon so ein bisschen Flickenteppich entsteht. Wir haben den Anschluss an die Netze, also ein bisschen technische Themen. Wir haben die, wie ich hier gesagt habe, inhaltsbezogenen Basistechnologien. Und dann haben wir wirklich Anwendungsentwurf und ein bisschen auch durchaus Überlegungen darüber, wie die Dinge eingesetzt werden in der Praxis. In den Übungen werden wir uns nicht ganz so breit orientieren. Dort wird der Fokus ganz stark darin sein, dass man wirklich Multimedia-Dienste fürs Internet selber baut. Und als Programmiersprachen wird für Sie insofern eine Neuigkeit dabei sein, die man als gute oder schlechte Nachricht verstehen kann. Natürlich werden wir Java ein bisschen mit bedienen, das kennen ja alle, aber es wird mindestens eine Sprache eine weitere Rolle spielen, eine große Rolle spielen in den Übungen, das ist PHP, weil das für das Bauen von Webdiensten eine der gängigen, einfach zu bedienenden Plattformen ist und auch eine Sache ist, von der ich finde, dass ein Medieninformatiker oder auch jemand, der Medieninformatik nur im Nebenfach hat, zum Beispiel für Kunst und Multimedia, zumindest ein bisschen Bescheid wissen sollte, was das ist und damit auch mal ein bisschen gearbeitet haben sollte. Und deswegen wird der Übungsbetrieb gegen Mitte, Ende der Vorlesung ein kleines bisschen von der Vorlesung wegdriften. Am Anfang mache ich ziemlich viel technologische Sachen in der Vorlesung. Da sind die Übungen recht eng verzahnt mit dem, was in der Vorlesung passiert. Und dann kommen in der Vorlesung mehr so, ja, sagen wir, theoretische oder abstrakte Inhalte, die in den Übungen dann nicht ganz so stark eingebunden sein können. Ja, das ist die Gliederung jetzt der Vorlesung in insgesamt 14 Kapitel. Weil das so lang ist, habe ich es in mehrere Teile eingeteilt. Wir sind also jetzt zum Einleitungskapitel. Und dieser eine Teil, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen technologielastig, Webtechnologien für interaktives Multimedia. Das heißt, wie bauen wir interaktive Webanwendungen zunächst mal, in erster Näherung nochmal, ohne Multimedia einzubeziehen. Und dann auch ein bisschen mit Multimedia. Da spielt das PHP zum Beispiel eine große Rolle. Das wird also da wird ein relativ breites Kapitel sein, in dem wir dann, ja, wenn Sie gleich sehen, da steige ich ja gleich heute noch ein, auch verschiedene Technologien ausprobieren. Dann wollen wir natürlich das Java nicht ganz vergessen und auch anschauen, wie man mit Java-Web-Anwendungen programmieren kann. Müssen wir jetzt vielleicht nicht so ins Detail gehen, aber da wird es in den Übungen voraussichtlich um Servlets und Java Server Faces gehen. Dann von dieser ganz technischen Sicht schon ein bisschen weiter weg zu einem brandaktuellen und für uns alle eigentlich zum Alltag fast gewordenen Thema, nämlich Online-Communities, also die berühmten sozialen Medien im Web. Und da aber nicht bloß diese abstrakte Betrachtung, was das alles ist, sondern auch ein bisschen was über die Technik und insbesondere über die Frage, wie kann ich dort Webseiten zusammenbinden zu neuen Medien, also sogenannte Mashups von Webseiten bilden. Da werden wir also auch praktisch dann Übungen dazu machen. Wie kann ich Informationen von einem Webservice aufrufen und meine Webseite einbinden? So was müssen Sie dann auch machen. Das heißt, in diesem Teil 1, das ist das, was ich vorher versucht habe, schon klarzumachen, da kommt jede Menge Material, das für die Übungen auch sehr, sehr ergiebig ist. Und ein großer Teil der Übungen wird sich aus diesen ersten Kapiteln hier speisen. Und deswegen wird jetzt am Anfang die Übung ganz dicht an der Vorlesung angebunden sein. Und dann wird so ein bisschen das Aufgreifen der Vorlesungsthemen sich weiter nach hinten schieben, weil in der Vorlesung jetzt Dinge kommen, zu denen man nicht direkt so ohne weiteres üben kann. Weiter hinten wird es dann mal wieder so ein bisschen einhaken, zum Beispiel beim Streaming. Also was dann in der Vorlesung kommt, sind eben diese inhaltsorientierten Basistechnologien und ganz konkret sind es diese drei Themen. Das erste ist digitales Rechtemanagement, ein durchaus ein Thema, über das man sich streiten kann. Aber zunächst mal muss man auch verstehen, wie sowas überhaupt funktioniert, also insbesondere Rechtemanagementsysteme, die mit verschlüsselten Mediendaten arbeiten und Watermarking wird da ein Thema sein. Um das zu verstehen, werde ich eine kleine Einführung in Verschlüsselungstechniken, kryptografische Techniken geben, auch um die Vorlesung in sich geschlossen zu machen. Wer jetzt in IT-Sicherheit oder so geht, ist dort natürlich, oder in wirklichen Kryptografie-Veranstaltungen weiß natürlich noch viel mehr. Und dann kommt das dritte Thema, das ist Metadaten quasi für Multimedia. Also was gibt es an Standards und Möglichkeiten, Multimedia so zu beschreiben, dass man es auch wiederfindet. So, das sind jetzt Basistechnologien. Jetzt geht es in ganz konkrete Anwendungen rein, und zwar in zwei Klassen von Anwendungen. Das eine sind Multimedia-Anwendungen, die im Wesentlichen sozusagen eine Information an ganz viele Empfänger verteilen. Da ist ein wichtiges Thema, ein immer wichtiger werdendes Thema, elektronische Bücher und elektronische Zeitschriften. Da kann man noch nicht so furchtbar viel dazu sagen, aber ein bisschen was gibt es inzwischen schon, auch über Standards, zum Beispiel den EPUB-Standard, dass man versteht, was da dahinter steckt. Dann natürlich, wie wird sowas, wenn man jetzt an die wirklichen audiovisuellen Medien denkt, wird sowas produziert und verwaltet, was ist da der Hintergrund? Und dann die Medien selber, also zum Beispiel Webradio, Webfernsehen, Fernsehen über IP, werde ich ein bisschen vorstellen, Stand der Technik. Und dann wieder ein bisschen technischer, wie funktioniert eigentlich so ein Streaming-System, mit dem man dann übers Internet eben eine gewisse Dienstgüte und Qualität sozusagen der Wiedergabe sicherstellen kann. Und der letzte Teil werden dann Dienste sein, die jetzt nicht sozusagen einen Inhalt an viele Empfänger verteilen, sondern wo es eine Konversation gibt zwischen verschiedenen Teilnehmern. Da ist der wichtigste Teil eben verschiedene Arten von Multimedia-Konferenzen, also zum Beispiel eine Videokonferenz, und ein bisschen auch da wieder eine technische Unterlage dazu, Signalisierungsprotokolle. Da werde ich wahrscheinlich nicht zu tief einsteigen. Muss mal sehen, wie es dann im Laufe der Vorlesung rausgeht. Also das Hauptprotokoll, das in dem Bereich interessant ist, ist das SIP, von dem sollte man vielleicht mal was gehört haben. Also wenn Sie das so im ganzen Revue passieren lassen, dann ist es doch eben eine Mischung. In dem Teil 1 relativ programmierlastig, in einzelnen Kapiteln da Streaming Architectures und hier bei den Signalisierungsprotokollen ein bisschen Rechnernetzelastig. Bei Kryptographie findet man sogar ein bisschen Mathematik. Und dafür aber auch eine ganze Reihe von Dingen, die jetzt wirklich ganz nah am Markt und an aktuellen Entwicklungen sind und wo man so ein bisschen auch die Trends in der Industrie beobachtet. Also gerade ein Versuch, diese verschiedenen Dinge auch so zusammenzubinden zu einem Gesamtbild, was ja, glaube ich, für einen Medieninformatiker gerade besonders wichtig ist. Ja, gibt es dazu irgendwelche Fragen, Probleme, Wünsche vielleicht auch, was Sie sagen, da gibt es jetzt ein Thema, das würde ich unter Multimedia im Netz sehen, das ist ja überhaupt nicht aufgetaucht. Dann kann man das gegebenenfalls ja auch noch ein bisschen einbauen. Ja, wenn das nicht so ist, dann müssen wir so langsam uns in den Stoff intensiver reinbewegen, also in die immer noch Einleitung. Machen das Einleitungskapitel fertig und dann machen wir die Pause und dann kommt der Anfang von diesem Kapitel 2 auch heute noch. Und bei der Einleitung dachte ich mir, bleiben wir ganz an der Anwendungsseite mal und schauen einfach nochmal so ein bisschen, ja, lassen das Revue passieren, was eigentlich so gelaufen ist und was heutzutage passiert, was in der Vergangenheit passiert, wie sich die Dinge verändern, passiert ist. Also Beispiele zunächst mal. Ja, das ist ein Medium, das irgendwie jeder kennt, das wir alle benutzen natürlich, ohne irgendwie groß noch drüber nachzudenken, das inzwischen für viele wirklich ein Bestandteil des Alltags geworden ist, das YouTube, eine von vielen Video-Webseiten, aber mit Sicherheit die bekannteste. Was vielleicht schon gar nicht mehr allen so richtig bewusst ist, weil es schon wieder 5 Jahre her ist, ist, dass YouTube ja zu Google gehört und dass Google YouTube gekauft hat. Und zwar ist es noch ein ziemlich wackeliges Start-up war im Oktober 2006, was, denke ich, insgesamt sehr geschickt gemacht worden ist, weil man heutzutage viele Leute kann nicht so richtig wahrnehmen, dass das der gleiche Konzern ist, sondern das als eigene Marke nach wie vor präsent ist. Darüber habe ich gleich noch ein bisschen mehr, weil das damals 2006 doch, und das ist noch gar nicht so lang her, gehörigen Aufruhr verursacht hat und viele Diskussionen. Was man übrigens an der Seite, bloß weil ich sie jetzt gerade da habe, sehen kann, hier dieses schöne Video, Why Choose LMU, hier unten das LMU Audimax, das passt schon, aber dieses LMU ist die Loyola Marymount University. Das ist Ihnen vielleicht auch schon mal passiert, wenn man nach LMU recherchiert, dass einem die immer wieder quer kommt. Das ist ein Beweis dafür, dass eben dieses eine Thema, das vorher vorkam, nämlich Multimedia-Inhalte präzise zu beschreiben, dass das eigentlich überhaupt nicht gelöst ist. Ich kann gar nicht so direkt nach der richtigen LMU suchen. Also gut, ich kann Ludwig Maximilians und so schreiben, aber dann ist es möglicherweise auch nicht genau das, was man dann tatsächlich an richtigen Treffern findet, weil das nicht überall dabei steht. Ja, aber nochmal zurück zu 2006. Ich habe gesagt, wir wollen konkrete Beispiele. Das ist jetzt sozusagen schon Historie in dem Sinn, 5 Jahre her. Spiegel Online 2006, Milliardendeal mit YouTube. Man muss sich das mal vorstellen, was Google damals gemacht hat, die haben 1,65 Milliarden Dollar gezahlt, was so richtig ganz viel Geld ist. Das vergisst man immer, wenn man diese Schlagzeilen heutzutage hört, aber eine Milliarde sind immerhin 1000 Millionen und die müssen zuerst mal verdient werden. Und YouTube hat zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Dollar Gewinn gemacht, hat nur die Technologie gehabt und einen sehr guten Namen, hat in sehr kurzer Zeit sich als der Marktführer sozusagen, das Label sozusagen irgendwie im Bereich Video Online etabliert gehabt und war zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr ungefähr alt, also sehr frisch. Und der Spiegel Online hat den Europachef von Google damals interviewt und der hat also jetzt 2006, vor 5 Jahren, gesagt, wir wissen ganz genau, was wir tun, denn die nächste Evolutionsstufe des Internets wird auf einer audiovisuellen Basis aufbauen. Und irgendwie finde ich, dass man sich das immer bewusst machen muss. 5 Jahre sind nun wirklich extrem wenig Zeit im Vergleich zur Entwicklung der Technik und der Gesellschaft und auch irgendwie das Internet. Und tatsächlich ist in den 5 Jahren schon so viel passiert, dass Sie heutzutage eigentlich fast keine Webseiten mehr aufrufen können, auf denen nicht in irgendeiner Form, also mindestens Bilder sind eigentlich immer drauf oder wirklich ein interaktives Element in irgendeiner Form ist auch meistens drauf. Sehr häufig Videos, sogar auf unserer Lehrstuhl-Homepage poppen einem gleich Videos entgegen. Das heißt, er hat an der Stelle mit Sicherheit recht. Multimedia ist ganz selbstverständlich schon fast im Netz. Er sagt natürlich völlig zu Recht, dass wenn man das mit den Google-Stärken kombiniert, nämlich hochvolumig automatisierte Werbesysteme, dass das eine gute Idee ist. Das kann man, glaube ich, nachträglich sagen. Was interessant ist, dass von vornherein ein Thema schon als bei dem Kauf war, wie kann ich denn bei so einer Plattform das Wahrnehmen der Urheberrechte, das Wahren der Urheberrechte sicherstellen? Wie kann ich dafür sorgen, dass nicht irgendwelche Verletzungen von Urheberrechten passieren? Was wir heutzutage auch immer mal wieder merken, dass von bestimmten Stellen aus aufgerufen, Dinge blockiert werden, weil es rechte Probleme gibt und da werden auch Verträge ausgehandelt. Also über das Thema Urheberrechte muss man sofort reden, wenn man mit Multimedia im Netz zu tun hat. Deswegen werde ich in der Abteilung über Rechtemanagement jetzt auch nicht bloß technisch vorstellen, wie Rechte funktionieren, sondern werde auch ganz allgemein mal erklären, wie die Situation mit dem Urheberrecht überhaupt ist. Die Frage, wie kann ich da automatisiert helfen, indem ich zum Beispiel feststellen kann, ob Inhalte urheberrechtlich geschützt sind, geht also zum Beispiel in die Richtung Watermarking, ist also auch ein Thema, das die von vornherein umgetrieben hat und da werden wir auch ein bisschen was drüber sagen. Ja, die Frage, ob die Werbung denn bei Videos funktioniert, ist so eine provokative Frage vom Spiegel, über die ich jetzt nicht viel weiter sagen werde. De facto sieht man, dass das wohl schon so halbwegs wenigstens funktioniert. Was passiert denn jetzt, wenn man 2010, 2011 da drauf schaut? Also ich habe den Technologiestand 2010 mal so ein bisschen abgegriffen und jetzt nochmal nachgeschaut, da hat sich so viel nicht verändert. Also es passieren mindestens 2 Trends, die noch in den Kinderschuhen stecken, aber ganz deutlich irgendwie das Internetvideo bestimmen werden. Das eine ist High-Definition-Video. Also ich kann mit einer relativ billigen Amateurkamera heute schon in 720p Videoqualität, das ist 1280x720 Pixel aufnehmen. Dementsprechend kommt einfach massenweise HD-Content auf die Portale zu und die großen Videoportale, wie sie ja auch nochmal gelistet sind, die bekannteren, die versuchen natürlich auch HD-Inhalte bereitzustellen. Jetzt ist natürlich interessant, dass wenn man HD-Inhalte hat, dann ist man irgendwo an der Stelle, dass man wirklich eine Qualität hat, die man auf einem richtig großen Bildschirm anschauen will, vielleicht nicht mehr irgendwie auf einem iPod oder auf so einem kleinen Laptop-Bildschirm oder auf einem iPad oder so, sondern vielleicht auf dem großen Fernsehgerät zu Hause, sich vielleicht auch auf die Couch setzen will dazu. Das ist eine Entwicklung, die tatsächlich passiert. Einerseits sehen Sie ja, dass inzwischen in viele Unterhaltungselektronikgeräte Internetzugang, YouTube-Player und sowas eingebaut wird, dass man das vom Fernseher oder Blu-ray-Player aus oder so spielen kann. Und andererseits sind die Firmen natürlich, also die Konzerne, das bereitstellen auch dahinter her. YouTube XL ist zum Beispiel so ein experimenteller Dienst, den YouTube zurzeit bereitstellt. Steht hier, a version of YouTube optimized for watching YouTube videos on any large screen. Das heißt, die Idee ist dabei, dass man wirklich in der Couch sozusagen mit der Fernbedienung sitzt und dort durch YouTube zappt. Was natürlich total interessant ist, wenn man so ein bisschen historisch und von den Entwicklungslinien drauf schaut, weil die klassischen Unterhaltungselektronikmedien auf einmal anfangen, sich mit dem zu verwischen, was früher mal ein reines Datennetz war. Das ist ja schon irgendwie sehr verwirrend. Sowas wie ein Blu-ray-Player, der spielt jetzt plötzlich Webseiten und Leute sitzen am Fernseher und wollen da Zugriff auf das Internet haben. Das ist noch wirklich überhaupt nicht lang her und für die meisten Leute ist heute auch noch so, dass das wirklich zwei getrennte, völlig getrennte Welten waren. Also das irgendwie sieht man noch in jedem Elektronikladen, dass es eine Computerabteilung und eine Fernsehabteilung gibt. Und ist plötzlich nicht mehr so richtig zu trennen. Und da merkt man auch, dass das ein Entwicklungstrend ist, der vielleicht gerade erst in den Anfängen steckt, mit denen die Industrie auch immer noch zu kämpfen hat, wie man diese verschiedenen Welten zusammenbringt. Ja, ein zweites Beispiel, das vielleicht eine größere Bedeutung bekommen wird, vielleicht auch bloß ein Modetrend für eine gewisse Zeit ist, weil es das schon öfters mal war, ist 3D-Video. Gibt es auch inzwischen eine ganze Menge Inhalte auch in dieser speziellen YouTube 3D-Gallery. YouTube war insofern relativ clever auch an der Stelle, dass sie gleich ein Format bereitgestellt haben oder einen Mechanismus bereitgestellt haben, mit dem man in einer der vielen möglichen Codierungsformen die 3D-Inhalte einstellen kann und die aber dann in allen anderen möglichen sozusagen abrufbar werden. Also es gibt ja irgendwie eine Vielzahl verschiedener Brillen, die man da aufsetzen kann mit verschiedenen Filtern. Und der Inhalt wird sozusagen auf die jeweilige Brille vernünftig angepasst. Das ist jedenfalls die Idee dahinter. Auch das ist noch ein bisschen im Werden natürlich, aber durchaus real. Man kann es einfach ganz konkret ausprobieren und vielleicht so ähnlich, wie man eben 2005, als die angefangen haben, überhaupt froh war, dass Videos funktionieren, steckt man da halt auch jetzt mal in den Kinderschuhen. Ich habe gerade gesagt, dass die Medien so sich total verwischen. Ein anderes Beispiel dafür ist die elektronischen Bücher. Das ist auch ganz spannend, weil einerseits sieht man daran, dass Dinge, von denen man nie geglaubt hat, dass die in diesen elektronischen Strudel reinkommen, dass die jetzt doch irgendwie reinkommen. Dass also plötzlich ein Buch ein Medium im Internet wird. Das andere, was man daran auch sieht, und das war schon ein bisschen auch bei den Geschichten mit Fernsehen und YouTube so, ist, dass die Zeit, bis so ein Prozess dann wirklich in der Gesellschaft, im Alltag ganz vieler Leute angekommen ist, dass die lang ist. Das ist also das Internet, die Technologien, das verändert sich mit einem rasenden Tempo. Das innerhalb von 5 Jahren ist die Welt ganz anders. Aber dass Menschen ihre Verhaltensweisen ändern, das dauert einfach viel, viel länger. Das dauert oft Generationen. Es ist mit Sicherheit so, dass es ihnen irgendwie nichts ausmacht, mit einem elektronischen Reader irgendwo im Zug zu sitzen und zu lesen. Das empfinden sie als ganz selbstverständlich, während es einfach die Generation ihrer Eltern da immer noch wahrscheinlich ein komisches Gefühl dabei hat und lieber irgendwie ein Buch aus Papier dabei hat. Und das merkt man tatsächlich, dass diese E-Books so vor sich hin, man kann jetzt sagen dümpeln, eigentlich so eine permanente kleine Erfolgsgeschichte sind. Dieser Artikel ist immer schön, die Vorlesung beginnt schön regelmäßig immer zur Buchmesse. Also kurz vorher ist die Eröffnung der Buchmesse und dann kommt die Vorlesung. Dann kann man mal schauen, was in der Zeitung steht zur Buchmesse. Das ist Oktober 2008, immerhin schon 3 Jahre her. Das E-Book ist der Star der Buchmesse. Die Verlage müssen sich darauf vorbereiten, nicht allen ist zum Feiern zumute. Zur Frankfurter Buchmesse 2009 ist mal wieder ein neuer Kindle präsentiert worden, zu der 2011 übrigens auch. Das hier ist ein Artikel von 2010. Digitales auf der Frankfurter Buchmesse. E-Books hätten Harry Potter geholfen. Mit der Story, dass digitale Formate natürlich viel leichter unabhängig zu produzieren sind. Ich kann also im Prinzip meinen eigenen Verlag aufmachen und PDFs ins Netz stellen und schon können die Leute auf ihre E-Books laden und damit kann ich eine gewisse Popularität erzielen, ohne dass ich den Umweg über irgendwelche großen Verlage gehen muss. Also ein ganz neuer Distributionskanal. Aber trotzdem, also 2008, 2009, 2010, immer mit schöner Regelmäßigkeit, vielleicht weil es auch sonst keine großen Themen gab, wurde gesagt, das E-Book ist das große Thema. Jetzt ist 2011, was lese ich als Schlagzeile gerade vor ein paar Tagen? Durchbruch für E-Book diesmal wirklich. Also es ist wohl schon so, dass jetzt was Entscheidendes passiert ist, nämlich dass es den Kindle für 99 Euro gibt. Aber es sind vergleichsweise doch sehr kleine, mühsame Schritte, wenn man sich überlegt, was wir vorher gerade gesehen haben, irgendwie in wenigen Jahren diese Explosion von Medien wie YouTube oder auch von Facebook. Und in der Zeit passieren hier kleine, kleine Schrittchen, zumindest im europäischen Markt. Der amerikanische Markt ist da schon ein Stückchen weiter. Also das ist eine Beobachtung, die man da sieht. Einerseits gnadenlos werden alle Medien irgendwie vereinnahmt von dieser neuen Welle. Andererseits, bis es wirklich angenommen wird, das dauert auch seine Zeit. Übrigens, warum das unter Multimedia im Netz ja wohl passt, wenn man jetzt denkt, das ist ein portables Gerät, auf das man Dinge lädt. Also ich denke, der entscheidende Schritt dabei ist wirklich, dass die Geräte heutzutage alle Netzanbindungen haben und dass es eigene Netze gibt. Amazon hat extra diesen Begriff WhisperNet dafür geprägt, mit dem die Materialien nachgeladen werden. Das ist also genau das Kernstück eigentlich, worin sich die elektronischen Bücher von anderen Büchern unterscheiden, ist die Möglichkeit, eben jederzeit, überall, wo man Internetzugang hat, was draufzuladen. Also es sind wirklich Netzaspekte wieder. Ja, Steve Jobs muss in dem Fall schon vorkommen, aus traurigem Anlass. Das letzte Gerät, das er vorgestellt hat, das immer schon wieder ein großer Erfolg war, das letzte, das er selber vorgestellt hat, war der iPad 2. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass wir mit Multimedia im Netz hier jetzt 2011 an der Stelle sind, wo sich immer noch ganz dramatisch neue Entwicklungen tun. Also ich meine, die Verlösung läuft ja schon seit irgendwie 2005 oder so. Aber man kann sagen, mit schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr passieren Dinge, die die Entwicklung kräftig vorantreiben. Also diese Tablets sind ja nun tragbare elektronische Medien im Netz, auf denen ich die Möglichkeit habe, nun zum Beispiel Zeitschriften in einer ganz anderen Art und Weise zu konsumieren als früher. Also das ist ein Beispiel von elektronischen Spielezeitschrift, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, G-E-E. Das war ein Gamer-Magazin, das in Deutschland wohl sehr bekannt war für relativ hochwertige Informationen in dem Bereich. Die haben 2011, dieses Frühjahr, haben die komplett die Druckausgabe eingestellt und erscheinen nur noch als iPad-Version. Was vielleicht für ein Spielemagazin ein sehr logischer Schritt ist, weil da natürlich Spiele integriert sind, klar. Das heißt, es ist eine hochgradig interaktive Angelegenheit, bei der ich auf jeder Seite irgendwie was machen kann. Das bedeutet aber, dass die, so wie man früher eben einmal im Monat eine Druckausgabe rausgebracht hat, bringen die einmal im Monat eine App fürs iPad raus, die komplett natürlich programmiert ist. Das ist Software, das ist jeden Monat, man abonniert sozusagen jeden Monat ein neues Stück Software, das man auf seinem Rechner installiert. Das heißt, irgendwie verwischen sich die Dinge nochmal ein bisschen mehr, dass Medienproduktion jetzt irgendwie nicht mehr nur Videos zu drehen, schöne Bilder zu machen, schönes Layout zu machen, Texte zu machen, das Ganze zu komponieren ist, wie man es sonst so kennt, sondern dass da ein ganz gehöriger Anteil einfach Softwareproduktion dabei ist. Und zwar in dem gleichen Rhythmus und in den gleichen Rahmenbedingungen, wie das die Medienindustrie verlangt. Also jeden Monat muss das Ding draußen sein, es muss schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren können, was wieder für die Softwareentwicklung auch eine komplett neue Situation ist. Ich meine, wir kennen das ja, dass überhaupt nichts heißt, dass eine Software irgendwie ein halbes Jahr später rauskommt oder so beim Betriebssystem. Das geht dann natürlich alles nicht. Das muss zack an dem Tag da sein, an dem Erscheinungstermin. Das heißt, auch da verändert sich die Welt ganz dramatisch. Und es ist gerade für Informatiker und sozusagen Medieninformatiker ist ja logischerweise genau der, der hier am besten qualifiziert ist, oder auch für Kunst- und Multimedia-Leute ist da eine, zu erkennen, dass man irgendwann mal nicht mehr sagen kann, Programmieren hat nichts mit Medienproduktion zu tun. Ganz und gar nicht. Ganz klassische Medien, das ist SZ-Magazin der letzten Woche, sind auch auf dem iPad natürlich verfügbar. Die haben das genauso gemacht. Und es ist ja nicht bloß das eine Gerät, auf dem das jetzt läuft, sondern es gibt die große Konkurrenz von Android, die letztlich das Ganze ja, zu einer so breiten Bewegung macht, dass es mit Sicherheit, wer auch immer dann am Ende die Nase vorn hat, die Welt verändert einfach. Kann man gar nicht ändern. Ja, und es ändert sich natürlich auch an anderen Stellen, dass plötzlich solche Dinge wie Bücher oder Zeitschriften mit dem Problem zu tun haben, mit dem vorher die Musikindustrie zu tun hatte, mit dem zum großen Teil jetzt die Filmindustrie zu tun hat, nämlich dass plötzlich Raubkopien von aktuellen, für teures Geld verkauften Büchern an irgendwelchen mehr oder minder dubiosen Stellen im Netz auftauchen, die irgendwo registriert sind, wo man schwer darauf zugreifen kann. Und es ist tatsächlich so, dass also zum Beispiel für uns als Fachautoren einen permanenten Dialog mit den Verlagen kriegt. Ich habe gerade gestern wieder einen Brief von Springer gekriegt. Liebe Autoren, wir wollen garantieren, dass Ihre elektronischen Bücher sichergestellt sind und was Springer alles macht, um Piratenseiten zu finden und dafür zu sorgen, dass die Inhalte dort gelöscht werden. Also das ist ein Thema, das die Verlage jetzt plötzlich ganz ungeheuer umtreibt und vor ein paar Jahren irgendwie noch gar kein richtiges Thema war. Aber die, so ein EPUB, das ist ja letztlich, wenn man genau hinschaut, eigentlich bloß ja, ein paar HTML-Seiten. Das ist noch dazu gar nicht so viel Daten, so ein Buch, wenn keine Bilder drin sind. Das ist natürlich ganz locker irgendwo hin zu kopieren und dann als Spende zum Beispiel wieder bereitzustellen. Ja, vielleicht, das waren jetzt ganz aktuelle Beispiele, noch ein bisschen in die Geschichte rein, dass man mal ungefähr eine Vorstellung von der Zeitleiste hat. Das ist ein bisschen kleine Schrift, aber dafür geht die ganze Geschichte sozusagen auf eine Seite. Bloß um mal zu sehen, wir haben ja gerade von den letzten paar Jahren geredet, hier in dem Bereich nur, aber das geht extrem weit zurück. Das erste Telefon mit Videoübertragung, was ja eindeutig Multimedia im Netz ist, gibt es 1964, auf der Weltausstellung 1964 von AT&T. Das ist total interessant, dass es bis 2004 gedauert hat, also von 64 bis 2004, ja, 40 Jahre, bis tatsächlich so richtig im großen Maßstab die Leute anfangen, oder 2003 vielleicht schon, die Leute anfangen, Videokonferenz zu machen. Also fast jeder von uns wird jetzt irgendwann schon mal mit Skype eine Videokonferenz gemacht haben oder mit irgendeinem audiovisuellen Chatprogramm. Das ist aber erst in der Zeit der letzten 5, 6 Jahre, würde ich sagen, sowas, wo das richtig populär geworden ist. Gibt es als Technologie seit 64. Wir haben gerade gesagt, das Internetprotokoll ist die Basis von fast allen diesen Dingen, Multimedia im Netz. Der Networking Protocol Suite TCP/IP ist von ARPANET 1983 standardisiert worden. Also auch schon gut abgelagerte Technik. Das heißt, diese langen Bögen gibt es eben durchaus. 84 ist ISDN, was einer der wichtigsten Standards war, zunächst mal um Multimedia wirklich in der Praxis in die Haushalte zu kriegen, definiert worden. Gleich ein paar Jahre drauf übrigens gleich dieses Breitband-ISDN, was das sogenannte ATM, was kein so ganz großer Erfolg war, weil das ein zu großer Sprung wohl war. Und also die haben sozusagen von 64 Kilobit auf 145 Megabit hätte man da gleich springen können. Ja, Sie sehen schon, ISDN-Konferenzen, H320 gibt es schon seit 1990. Das Internet selber ist irgendwie verzahnt mit dem, was, die Entwicklung des Internets ist verzahnt mit dem, was in der Telefonwelt passiert. Das merkt man hier, wenn man sich das so anschaut. Das Picturephone, ISDN, dieses Videokonferenzsystem, PictureTel, ISDN-Conferencing, das sind alles Dinge, die Telefonie betreffen, während das Internet 83, IP und dann seit 91 das erste Mal die Möglichkeit, dass man nicht akademische Inhalte übers Internet vertreiben darf, dass man das benutzen kann für kommerzielle Zwecke. Das ist eine Entwicklung, die quasi parallel dazu passiert ist. Und das ist tatsächlich so, wenn man jetzt weiter schaut, dann verliert die Telefonseite immer mehr an Bedeutung und von dem Moment an ist es eigentlich nur noch die Entwicklung auf der Internetseite oder Internetwelt. So in der Zeit bis 97 ungefähr, so war das Aufbäumen nochmal der Telefon-Telekommunikationswelt mit dem Versuchen, Breitband-ISDN populär zu machen. Da kann ich auch ein bisschen gleich noch erzählen, da war ich selber auch ein bisschen mit beteiligt an diesen Experimenten. Und das Ganze ist aber dann doch letztlich in der allgemeinen Internetwelle weitestgehend untergegangen. World Wide Web gibt es ja auch erst seit 1991. Aber schon damals, praktisch gleichzeitig mit dem World Wide Web, gibt es Audiocasts, also Audiokonferenzen über M-Bone, über spezielle Protokolle und speziell dedizierte Server übers Internet. Wenn man die Anwendungsseite anschaut, diese vielen Video- und Audio-Inhalte, das ging natürlich los mit Audio. 1999 Napster, weiß nicht, wem sagt Napster noch was? Naja, doch, Gott sei Dank. Immerhin. Also großer Skandal, weil das der erste Versuch war, sowas wie eine Tauschbörse zu etablieren und dann entsprechend auch sehr schnell wieder verboten wurde letztlich, muss man sagen, zumindest die Art den Dienst anzubieten. Und ganz kurz drauf, also eine ganz schnelle Entwicklung, iTunes schon 2 Jahre später. Und über den Rest habe ich schon ein bisschen was gesagt. Konferenzen 2003, YouTube 2005. Und heutzutage ist Video im Netz eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Bild, auch um nochmal zu zeigen, wie lang die Sachen dann im Vorlauf doch immer zurückgehen. 96 von einem Feldversuch, an dem ich damals mit beteiligt war, den aufzubauen, haben wir hier in München gemacht, ich war damals bei Siemens, Video on Demand über ATM, über das Fernsehkabel und haben wirklich Video on Demand und damals auch erste Informationen aus dem Internet, also einen kleinen Webbrowser, den Leuten in den Haushalt gestellt mit einer Set-Top-Box und einer drahtlosen Fernbedienung, Infrarot-Fernbedienung mit einer drahtlosen Tastatur, was sehr gut eigentlich angenommen wurde, technisch überhaupt kein Problem war, das zu realisieren, allerdings relativ hohe Kosten für die Infrastruktur verursacht hätte, woran dann eben bei Umfragen festgestellt hat, das scheitert, weil die Leute wollen das gerne nutzen, sie wollen aber nicht viel dafür zahlen. Und damit hätte sich die Investition in die Infrastruktur zu damaligen Bedingungen nicht gelohnt. Wenn man diese Video on Demand, wenn man diese eine Linie so ein bisschen verfolgt, das war 96, jetzt sind wir 8 Jahre später, 2004, da hat die Telekom schon längst aufs Internet gesetzt und angefangen, Videos im Netz bereitzustellen, was aber ziemlich weitestgehend unbekannt geblieben ist. Aber immerhin, sie haben daran gearbeitet. Wieder ein paar Jahre später, 5 Jahre später, jetzt sind wir 2009, da ist iTunes Video Standard und es gibt konkurrierende Systeme übers Internet, Videoload zum Beispiel, die wirklich gegen Geld, weil die Bandbreiten da sind, weil die Endgeräte da sind, praktisch Videoverleih übers Internet machen. Und was ich total interessant finde, dass, weil das so ist, eben die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender anfangen, solche Dinge wie Mediatheken aufzubauen, mit denen ich plötzlich die Sendungen nachschauen kann, inklusive der ganz teuren, wie teuer produzierten, wie Tatort oder so, die kann ich online abrufen. Parallel gibt es aber natürlich immer noch die klassischen Videoausleihdienste, zum Beispiel Netflix oder wie heißt das, Love Video oder so ähnlich, das Love Film genau von Amazon, dieser Ausleihservice, wo man sich dann praktisch CDs, DVDs schicken lassen kann. Ja, 2011, was passiert jetzt? Es gibt massive Werbung für reine, hochwertige Online-Video-Verleihdienste und es ist so, dass die Telekommunikationsindustrie jetzt wohl auf breiter Front auf das Ganze eingestiegen ist, also nicht bloß die Telekom, sondern Vodafone bewirbt zum Beispiel jetzt ganz heftig, dass ich mit meinem DSL-Paket Fernsehen sozusagen mitbekomme, zwar nicht bloß jetzt, dass ich irgendwie Video on Demand habe, sondern das ist zwar hier nicht richtig zu lesen, aber hier steht eben, dass zum Beispiel die Free-TV-Fernsehprogramme natürlich auch mit über meinen Internetanschluss kommen. Also auch wieder diese komplette Vermischung der Welten. Ja? Also als wir angefangen haben, war es noch so, dass man irgendwie das Internet übers Fernsehkabel gemacht hat und jetzt heißt plötzlich, ich habe einen Internetanschluss und da geht es Fernsehen automatisch mit drüber. Also wenn man sich diese Entwicklungslinien anschaut, ist es doch insgesamt ziemlich atemberaubend. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen in ein Bild zu quetschen, was da letztlich mit diesen digitalen Online-Medien passiert. Wir haben auf der einen Seite die Technologie, die Geräte werden schneller, der Speicherplatz wird größer, die Geräte werden kleiner, sie werden haben weniger Energieverbrauch, die Displays werden besser. Also ganz viele Bewegungen, sie werden billiger vor allem, die sozusagen Technologiefortschritt betreiben, insbesondere die Konvergenz von Medien. Ich habe alles auf einem kleinen Endgerät und wie gerade gesagt, ich kann die verschiedenen klassischen Medien- und Industriebereiche kann man unterscheiden. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie wird das denn angenommen und verbreitet in der Bevölkerung? Und da sind natürlich ganz starke mentale Modelle am Werk, die immer noch eine Vorstellung davon haben, was ist eine Fernsehsendung, was ist der Tatort am Sonntagabend, was ist ein Krimi? Und bei dem habe ich eine bestimmte Vorstellung, wann und wo und wie ich das konsumiere. Und genauso eben bei allen Arten von Büchern und Zeitschriften und so weiter. Und die zu verändern, ist ein sehr langwieriger Prozess. Und auch die ökonomische Seite davon zu verändern, herauszufinden, was wollen die Leute einzeln zahlen, was muss man über eine Flatrate machen, um wirklich auf dem Markt erfolgreich zu sein. Auch das sind Dinge, die sich erst über einen ganz langwierigen Prozess herausstellen. Wo kann man mit Werbung finanzieren und so weiter. Und im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte stehen eben diese Medienangebote im Netz und sind sozusagen dieses gigantische Spannungsfeld eingebaut. Und was dabei passiert im Moment und wahrscheinlich über lange Zeit noch passieren wird, ist, dass es nicht sozusagen diese reine Konvergenz gibt, sondern dass doch eine gewisse Diversität entsteht, dass eben immer für bestimmte Nischen alte Angebote bestehen bleiben. Es wird mit Sicherheit in zig Jahren, 100 Jahren auch immer noch gedruckte Bücher geben, weil man die für manche Zwecke einfach braucht und die besser sind. Aber es bilden sich eben die verschiedensten Varianten von neuen Medien raus und es bildet sich sozusagen eine ganz, ganz neue, diverse Medienlandschaft. Und die zu verstehen und in der uns sozusagen so ein bisschen zu orientieren, vor allem die technischen Hintergründe zu verstehen und vielleicht auch kompetent zu werden, um da aktiv dran mitzuarbeiten, das ist sozusagen jetzt die Zielrichtung dieser Veranstaltung. Also Technologien, wie gesagt, Anwendungsseite, Diffusion, sozusagen die Aufnahme durch die Bevölkerung ist vielleicht mehr ein Thema der Kommunikationswissenschaft oder der Sozialwissenschaften. Für uns ist vielleicht interessant, wie weit sind die Medien so gestaltbar, dass sie gut benutzbar sind. Und insgesamt, ich habe ja schon gesagt, es ist so ein bisschen ein Puzzlespiel, also verschiedenste Dinge aus verschiedenen Disziplinen. Das versuchen wir uns klarzumachen, was es da alles gibt. Und wie das dann in ein Gesamtbild reingeht, das kann ich Ihnen leider nicht komplett sagen. Ich habe gerade versucht, so ein bisschen zu zeigen, wie das aneinander greifen, das bewusst zu machen, was wir alltäglich erleben. Aber letztlich entwickelt sich das Bild einfach über die Zeit und ist noch lange nicht fertig. So, jetzt habe ich eine Stunde ungefähr geredet. Ich möchte an der Stelle jetzt, wie versprochen, Pause machen. Da hinten ist eine schöne altmodische Uhr, auf der geht's, ist jetzt 10:50. Ich mache dann um 9:30 auf dieser Uhr hier wieder weiter und steigt dann auf einer deutlich technischeren Ebene ein, weil ich Ihnen so viel Information wenigstens mitgeben will, dass Sie dann nächste Woche in den Übungen schon so richtig das Programmieren anfangen können. Also bis gleich in 10 Minuten.